Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Heute nehmen Antje Flemming, liebe Antje, hallo.
Hallo Thomas.
Und ich, Thomas André, wir nehmen uns heute, ich nenne ihn jetzt mal den US-Page-Turner des Frühjahrs. Den nehmen wir uns heute vor. Rachel Kong ist die Autorin. Der Titel des Romans auch im Deutschen, Real Americans. Dem hätte ich, glaube ich, auch keinen deutschen Titel verpasst. Das hätte ich so gelassen. Erscheint bei Kiepenheuer & Witsch und nennen wir gleich mal einen Übersetzer.
Tobias Schnettler.
Tobias Schnettler, genau. Bei mir ist es so, bei dir ist es exakt genauso. Die Bücher stapeln sich einfach eigentlich immer und permanent. Und ich habe da kein bestimmtes System. Natürlich guckt man ein bisschen auf Regionalia öfters mal, auf Hamburgensien oder so und auch auf Autoren und Autorinnen, die man natürlich kennt. Aber was ich sagen möchte ist, ein dicker amerikanischer Familienroman, das ist dieser Roman auf eine Art und Weise speziell natürlich, der wird bei mir relativ weit hoch einsortiert. Weil da haben wir ein Faible für, du wahrscheinlich auch. Man verspricht sich davon, aber oft vor allen Dingen auch eben eine gewisse, ja, eben schon das Wort Page-Turner genannt, eine Erzählweise. So ein Roman kann man auch teilweise einfach wegfressen.
Ja, also ich muss sagen, der Roman hat mich schon mal rein optisch total angesprochen. Das ist so ein hellblaues Cover. Dann steht da gelb lackiert Real Americans und oben drüber ist eine Auster abgebildet. Und irgendwie macht das total neugierig. Was mich dann wiederum abgeschreckt hat, als der Herr André mir gesagt hat, dass ich jetzt dieses Buch lesen soll, sind die 525 Seiten, die dieses Buch hat. Und ich hatte noch eine Woche. Ich bin dann zu einem wahnsinnigen Trick übergegangen.
Jetzt
ich habe es auf Englisch gelesen.
Jetzt kommt's.
Entschuldige bitte Tobias Schnettler, den ich sogar persönlich kenne, dass ich nicht deine Übersetzung gelesen habe. Aber da hat es nämlich nur 400 Seiten und ich war unterwegs.
Ach, deswegen.
Und ich war unterwegs und wollte nicht diesen Schinken mitschleppen, sondern habe so ein kleines, billiges, englischsprachiges Taschenbuch mitgehabt. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm.
Und wo hast du es gekauft?
Ich habe es gekauft in der Buchhandlung im Literaturhaus bei Jan Meyer Oglo.
So muss es sein. Das hätte dir jetzt schon auch übel genommen, wenn du es anders gehalten hättest. Natürlich musst du es da kaufen.
Die übrigens begeistert ist von dem Buch.
Ich weiß, sie ist begeistert. Ja. Sie hat auch, wir hatten Anfang des Jahres mal gemailt und da haben wir festgestellt, dass wir gerade dasselbe Buch so ungefähr lesen. Interessant ist, dass du Bücher auf Englisch liest. Ich sag's ganz gleich. Ich weiß ja, du bist ein Sprachtalent. Du sprichst Deutsch, du sprichst Sächsisch, du sprichst Englisch.
Also viele Sprachen.
Du bist Anglistin.
Beinahe hätte ich noch Niederdeutsch lernen müssen, weil ich ja mal für das Niederdeutsche in Hamburg zuständig war.
Ach ja, was ist
aber
so?
Das hat nicht geklappt.
Du bist Anglistin auch, ne?
Amerikanistin,
genau. Also nicht ganz, ist was anderes. Amerikanistin, genau. Für mich muss ehrlich sagen, ich sollte auch mal wieder einen Versuch machen. Ich brauche bei Englisch aber einfach länger, weil ich immer noch den wahrscheinlich Fehler mache, zu viele Vokabeln nachzuschlagen. Dass ich dann einfach denke, das muss man oft gar nicht, weil es sich einfach so ergibt. Merkt man ja auch, wenn man Serien guckt, dass das eben einfach so geht. Ich brauche beim Englischen einfach zu lange, die Zeit hatte ich jetzt nicht, aber ich finde es interessant, dass du es gelesen hast. Du könntest es jetzt vergleichen, du hast das deutsche Buch auch vor dir liegen. Ja, es ist ein spezieller Familienroman, der von einer ganz komischen Zeit war das Wort dysfunktionale Familie irgendwie so in Mode.
Also mich hat der wirklich total überrascht, weil ich der geht so ganz harmlos los und schon das habe ich gerne gelesen. Ich liebe es, Geschichten über junge Frauen in den 90er Jahren, die in New York ein Praktikum machen, zu lesen, weil das habe ich auch gemacht. Und,
ach nee.
Ja. Und mich hat es da an dieses Buch My Salinger Year von Joanna Rakoff total erinnert. Das ist auch verfilmt worden. Mhm. Aber dann entpuppt sich dieser Roman und hat so viele Ebenen. Da war ich total erstaunt, wie das dann weitergeht, wie das alles zusammen.
Ich lese erst mal kurz den Prolog sozusagen vor. Da sind wir nicht im New York der 90er, sondern überschrieben ist das Ganze mit Peking 1966. Sie hat keine Angst, er schon. Sie stehen da im Dunkeln vor einer Glasvitrine voller alter Dinge. Ein Reibstein aus der Ming-Dynastie. Eine aus Horn geschnitzte Chrysantheme. Ein mit rubinroten Sammlerstempeln markiertes Song-Gemälde. Und auf einem Seidenkissen, so klein, dass man es fast übersehen kann, ein uralter Lotussamen. der mit einer Legende verbunden ist. Die Geschichte geht so. Eines Nachts vor langer Zeit kam ein Drachen vom Himmel und legte dieses Samenkorn in die offene Hand des Kaisers. Seine Berater kamen zusammen, um es sich anzusehen. Was für ein Glück, sagten sie. Dieses Samenkorn würde dem Kaiser seinen größten Wunsch erfüllen. Unglücklicherweise starb er noch in der gleichen Nacht, während er über die Optionen nachdachte. Er hätte sich Unsterblichkeit wünschen können. Sie holt einen Hammer aus dem Rucksack. Mit aller ihrer Kraft schlägt sie aufs Glas. Es klingt wunderbar klar, als es zerspringt. Schnell machen sich die beiden an die Arbeit und sammeln die Relikte auf. Es ist der Versuch, sie vor der Zerstörung durch die Rote Garde zu bewahren. Ein kleiner Akt des Protestes gegen eine Bewegung, der sie nicht gewachsen ist. Das Samenkorn ist unspektakulär, so alt, dass es an ein Steinchen erinnert. Und doch weiß sie, dass darin eine komplette Zukunft enthalten ist. Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüten und wieder neue Samen, kodiert genau wie sie. Ihr Herz pumpt Blut, ihre Lungen nehmen Luft auf. Sie schläft, wacht auf, isst, scheidet aus. Wird sie lange leben oder kurz? Wofür hat sie sich entschieden, fragt sie sich. Und was hat sich für sie entschieden? Sie mag den Duft von Gardenien, aber nicht den Geruch von Lippenstift. Der Regen stört sie nicht. Sie ist verliebt.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Was sich für sie gleichzeitig einfach und schwierig anfühlt, elementar und ungreifbar. Wie das Verschwinden und die Ewigkeit zugleich. Sie will jeden Menschen fragen, den sie trifft. Ist es für dich genauso? Sensationsstart. Man weiß am Anfang natürlich gar nicht, um was geht's hier. Du kannst es verraten. Das ist aus der Perspektive von Mai. Und die befindet sich da noch in China. Es ist die Zeit Maos und sie wird genau vor diesem Mao flüchten, aber nicht mit dem Mann, in den sie verliebt ist, der hier kurz anzitiert wird, sondern mit einem anderen Mann. Mit dem wird sie eine Tochter bekommen, Lilly. Lilly wiederum wird einen Sohn bekommen, Matthew. Und
Nick.
Nick ist der Sohn. Matthew ist der Vater des, genau. Entschuldigung. Also wir haben Mai, wir haben Lilly und wir haben Nick.
Und das sind die drei großen Teile des Romans.
Es sind eigentlich, man kann fast sagen, drei Romane in einem.
Total, kann man absolut sagen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, also der erste Teil, das ist eben Lilly, spielt in den 90er Jahren in New York. Ich fand die Geschichte toll. Die erzählt hat, wie diese chinesischstämmige, aber komplett amerikanisierte, weil in Amerika geborene, aufgewachsene junge Frau einen super reichen Typen kennenlernt, der sie schon am ersten Abend mal schnell für eine Nacht nach Paris entführt.
Richtig
wo
geil.
Man so denkt, okay, also bin ich jetzt hier in Sex in the City oder was ist das jetzt hier genau für eine Geschichte? Und die beiden gehen dann, also werden ein Paar, trennen sich dann mal wieder, weil sie so denkt, es ist vielleicht doch nicht so da ganz das Richtige, aber kommen auch wieder zusammen. Und da werden halt erstmal so total interessant diese Arbeitsverhältnisse in New York und dieses ganze in einer winzigen kleinen WG lebend und nicht genug Geld haben, um sich einen Kaffeelatte zu kaufen und so weiter. Das wird geschildert und da war ich schon voll dabei und fand das also sehr, sehr interessant. Und jetzt weiß ich eben gar nicht, wie viel wir jetzt erzählen können, damit man halt damit die Leser oder die Hörerin noch diesen Überraschungseffekt
haben. Also die erste Geschichte ist so interessant, weil es ist klar, verschiedene Schichten. Matthew kommt aus einer irre reichen Familie.
Das ist so eine Pharmazeuten-Dynastie.
Genau, eigentlich
die
heißt
auch in den Universitäten die Gebäude nach ihnen benannt haben.
Genau, und so eigentlich heißt es, eigentlich, er nennt sich nicht so, aber
genau,
eigentlich
Meier, heißt, die heißen Meier. Also der,
oder Meier, einfach Meier, ist gute Deutsche,
ja, genau,
Meier.
Der Großvater heißt Otto Meier oder ich
richtig
hätte jetzt
gut.
Meier gesagt.
Richtig
aber gut.
Und
Matthew ist halt der Sohn,
ja,
der sich irgendwie anders nennt. Seinen Mittelnamen habe ich jetzt aber gerade vergessen.
Ist also auch nicht so wichtig. Aber,
ja.
Es ist interessant, dass dieser Teil endet dann, die beiden, es ist keine, es ist unsere Heldin fragt sich schon, passt sie da eigentlich rein? Will,
und sie passt nicht rein.
Weil sie das, aber will sie das? Und sie lernt die Familie dann kennen, die vielen Geschwister. Es gibt da auch eine tragische Geschichte. Ein Bruder und die Mutter leben nicht mehr von unserem Matthew.
Der Bruder hat sich das Leben genommen.
Mutter mehr oder minder auch, ne? Also ja, Geschichte, also der ist viel, geht's um Depression. Dieses Kapitel endet dann recht abrupt mit Lili geht stiften sozusagen. Beziehung scheitert. Wir wissen gar nicht genau warum. Wir kriegen nur mit, irgendwie dieser Otto, ihr Schwiegervater, hat irgendeine komische Beziehung zu ihrer Mutter. Das wissen wir noch gar nicht. Ja. Die Geschichte endet
also,
dann einfach.
Matthew und Lily heiraten und sie führen wirklich so ein Jet-Set-Leben. Man muss dazu sagen, dass diese Familie aber auch sehr viel Philanthropisches tut und sehr viel
unsympathisch
stiftet
sind
und
die
spendet
nicht.
Und so weiter. Und Matthew arbeitet halt für die Stiftung, also nicht für den Konzern, sondern für die Stiftung und ist sehr, sehr viel unterwegs international. Und sie sind dann auch einmal in Peking und dort sie ist hochschwanger und darf irgendwie gerade noch fliegen, aber dann kommt es dazu, also dass das Kind viel zu früh kommt und wird halt in Peking geboren. So. Und dann, schon bei der Geburt, ist sie total verwundert, weil sie ist ja, hat dunkle Haare, also sie hat ja ein chinesisches Aussehen, sag ich mal. Und das Kind ist halt hellblond und hat blaue Augen und sieht 1A wie Matthew.
Und wir verraten da jetzt nicht alles, sagen aber nur, dass die Familie Mayer, Pharmazie, Dynastie, dass die auch viele Forschungen betreiben und da auch im genetischen Bereich unterwegs sind. Der zweite Teil des Romans. Genau. Der zweite Teil des Romans widmet sich ganz erstmal Nick. Der ganz.
Ist auch eine tolle Geschichte.
Auf jeden Fall. Der hat
auch für sich alleine stehen.
Ist super toller junger Mann, super klug, sein Kumpel ist noch klüger und die sind
und die wachsen, also mittlerweile, ne, ist das Geschehen spielt jetzt in Washington State auf so einer mini kleinen Insel bei Seattle,
völlig abgelegen,
und da wächst also Nick auf mit seiner alleinerziehenden Mutter. Ihr Name wird nie genannt, aber es ist natürlich Lily. Und da geht's dann erstmal ganz stark auch um diese Freundschaft zu Timothy, einem, wie sich dann rausstellt, in ihn verliebten schwulen Freund, sein allerbester Freund, und wie die beiden also ziemlich viel Blödsinn anstellen. Unter anderem sich mal so eine Art Gentest im Internet bestellen. Und wir sind im Jahr 2021, nach der Pandemie. Das ist auch recht wichtig.
Auf diese Art und Weise findet dann der junge Nick raus, dass er einen Vater namens Matthew hat. Es kommt zu ersten Treffen. Es ist nicht sofort klar, dass Nick ist nicht sofort klar, dass er eigentlich schwer reich ist, also sein Vater, dass er eigentlich in allerbesten Verhältnissen zur Welt kam. Das klärt sich dann aber später auf. Die beiden gehen sie nach Columbia?
Nee, sie gehen nach Yale. Sie machen dann so eine, wie das ja so Tradition ist, so eine College-Reise und gucken sich die ganzen Colleges an und verspüren das erste Mal Freiheit. Also Timothy ist halt hochbegabt und wird an allen Elite-Universitäten angenommen. Also ich glaube, es geht um Princeton, Harvard, Columbia und Yale. Und sie entscheiden sich dann aber, zusammen nach Yale zu gehen.
Yale ist das okay.
Wo sie sich aber total auseinanderleben, weil nämlich dann Timothy auch sozusagen seine Liebe erklärt und Matthew kann halt damit nichts anfangen.
Nein, eine Geschichte für sich.
Mag diesen Timothy-Charakter sehr gerne.
Dieser Roman strotzt vor Geschichten, die können wir hier gar nicht alle wollen. Aber das macht dieses Buch eben aus. Ich habe es mehrere Male gesagt, es hat einen irren Sog, man liest das einfach so weg. Ja. Man ist dann ganz, auch in diesem zweiten, ist man ganz eben bei Nick. Man fragt sich natürlich, wie läuft das mit seinem Vater?
Der ist auch sehr gepeinigt irgendwie von seiner ganzen Existenz, weil er halt nie so richtig weiß, wo er herkommt. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, das sind halt auch so, sie unterwandert ja auch so da diese ganzen Klischees oder diese Vorstellungen von Identitäten. Also der ist riesengroß und blond und blauäugig und hat nicht chinesische Mutter, der muss also sein ganzes Leben lang erklären, das ist meine Mutter, ja doch, es ist meine Mutter.
Und er kommt in Gespräche rein, ja, wo er dann irgendwie auch mal leicht abwertend irgendwie.
Als weißer Junge bezeichnet wird, genau. Und dann ist er aber, er ist halb Chinese.
Und ne? Er muss dann halt, ab und zu sagt er dann auch übrigens, ich bin asiatischer Amerikaner, um dann vorzubeugen, dass gleich irgendwie ein kleiner dummer Spruch gemacht wird irgendwie von den.
Das hat dann auch was ganz stark damit zu tun, also er verliebt sich dann in eine junge Frau, die, glaube ich, schwarze und asiatische Wurzeln hat oder so, wenn ich jetzt recht erinnere, und ist völlig hingerissen von ihr und muss sich aber immer erklären, dass er, ne, weil er wird halt immer als der White Boy und du bist ja sowieso privilegiert. Also da kommt auch nochmal so raus, was das eigentlich bedeutet, weiß zu sein oder nicht weiß zu sein in den USA.
Und dann?
Das ist für ihn so ein riesiges Problem. Und was ich noch sagen würde, er bricht halt auch mit seiner Mutter.
So ist es.
Er ist so enttäuscht, als er das dann alles rausfindet.
Er sagt der Mutter erstmal gar nicht, was er rausgefunden hat. Er muss aber immer noch er ist quasi jeden Tag mit einem Update beschäftigt, wie ist die Beziehung zu diesem Vater ist eigentlich. Er bezeichnet sich nicht wirklich als seinen Sohn, der Vater hat noch ein zweites Kind, das ziemlich daneben ist, drogensüchtig. Da kommt es dann auch zu dramatischen Ereignissen. Man ist als Leser bei der Stange gehalten, so kommt erstens mal von den guten Geschichten und von der Art, wie sie erzählt, aber auch so ein bisschen ist so der Spannungsbogen, Wie nimmt Nick sein Erbe an? Was macht, bleibt er in dieser Familie, die er jetzt quasi neu hat, bei den Myers? Bleibt er bei denen? Nimmt er eine Rolle ein? Spannend fand ich auch, dass er zum Beispiel, er hat ja diese auch nicht so ganz leichte Liebesgeschichte, du hast eben diese junge Frau da genannt. Er könnte ja sofort auf den Dicken machen und könnte sagen, pass mal auf, hier die ganzen, hier steht überall der Name Meier. Ich bin übrigens ein Meier, das macht er aber gar nicht. Aber man fragt sich, beim Lesen kommt das später noch irgendwie raus, aber auch dieser zweite Teil endet relativ abrupt.
Total.
Man hängt irgendwie in der Luft.
Ich wollte noch kurz sagen, er verstrickt sich aber eben auch in so ein Lügengeflecht, weil er halt seiner Mutter dann nicht erzählt, dass er sich eben auch an diesen Elite-Unis beworben hat. Und er wird da angenommen und ist erstmal so ein bisschen erstaunt, weil er schon auch struggelt in der Schule. Und dann findet er halt irgendwie raus, okay, die Gebäude hier, die heißen ja alle wie meine Familie. Also, dass er halt sozusagen wegen seines Namens angenommen wurde. Und der Vater gibt ihm dann halt seine Kreditkarte und sagt auch so, ja, er kommt für die Tuition, also für die Studiengebühren auf. Und er erzählt der Mutter aber, er habe eben ein Vollstipendium bekommen. Ne? Und das ist irgendwie schon auch sehr komplex alles.
Und betrifft
aber auch wirklich so diese uramerikanischen Geschichten. Also so diese College-Suche, das sieht man ja in jeder, ob du Gilmore Girls oder sonst was guckst, in jedem Film, in jeder Serie, in jedem Buch, was sich damit beschäftigt, geht es darum, wie Identität stiften, die richtige Entscheidung oder die Entscheidung für das richtige College und die richtige Schule ist.
Du hast ein Faible auch durchaus für Amerika. Du warst ja auch vor ein paar Jahren, glaube ich, in Kalifornien mal einen längeren Urlaub dort verbracht. Wir alle anderen kennen das mindestens aus TV-Serien. Du hast es eben erwähnt.
Ich habe auch ein Jahr in den USA studiert.
Hast du auch da, genau, auch das noch. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es ist so, dass kurz noch der dritte Teil des Romans dreht sich dann eben ganz um Mai.
Und spielt in der Zukunft, 2030.
In der Zukunft teilweise, genau, aber auch viel Rückblick. Wie ist Mai, also die Mutter von Lily, die Großmutter von Nick, wie kam die nach Amerika? Wie war der Prozess ihrer Assimilierung? Nochmal ein ganz neues Thema, nicht wirklich neu, es geht viel eben um Identitätsfragen, das ist eben die große Klammer. Was den Roman am Ende, was da der riesige große Spannungsbogen ist, wie finden die drei, das verraten wir hier nicht, Mai und Nick und Lily, wie finden die zusammen, finden eigentlich Nick und Lily nochmal zusammen, verzeiht er ihr? Das ist schon, diese großen Bögen stimmen schon, man muss als Leser Lust haben darauf. Andererseits muss ich auch klar sagen, manches klingt ja ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht.
Nee, es ist total leicht zugänglich und es ist wirklich ein Buch, was man echt so reinfrisst. Also ich muss wirklich sagen, ich habe lange kein Buch mehr gelesen, wo ich mich drauf gefreut habe, dass ich es weiterlesen kann.
Das klingt toll.
Und es sogar im Bus gelesen habe, obwohl ich gar nicht so gerne im Bus lese.
Möchtest du eigentlich eine englische Lieblingsstelle vorlesen oder eine englische Stelle?
Nee, ich habe sie mir auf Deutsch rausgesucht.
Dann lies mal bitte.
Ja. Ach so, ja, genau. Das ist aus dem Nick-Teil, aus dem zweiten.
Ja.
Hey Nick, rief Timothy mir zu. Hier ist ein Typ, der dir ziemlich ähnlich sieht. Er trug ein Button-Down-Hemd, eine schicke Hose, goldene Uhr und einen medizinischen Mundschutz. Er winkte mir. Hi, brachte ich heraus. Sein halbes Gesicht war verdeckt, doch es war eindeutig, dass er meine Augen hatte. Oder vielmehr, ich hatte seine. »Hi«, sagte er. Er hielt mir die Hand hin. »Ich bin Matthew.« »Nick.« Timothy steckte ebenfalls die Hand aus. »Ich hoffe, das ist nicht komisch«, sagte Matthew. »Ich war gerade in der Gegend.« »Das ist definitiv komisch«, sagte Timothy. Einen Moment lang sagte niemand etwas. Dann fragte Timothy, »Willst du reinkommen, Matthew? Ich kann dir Dr. Pepper anbieten oder Bio-Ingwer-Limo und unsere feine Auswahl an Instant-Nudeln.« Das war's schon. Also die Begegnung. Mhm.
Ja, genau, die habe ich auch mir gemerkt. Das war eine einprägsame Stelle. Ich lese, man könnte hier wirklich viel vorlesen. Es gibt viele Stellen, die irgendwie einem entscheidend vorkommen. Ich habe mir eine ausgesucht, wo es ein bisschen um das Ankommen in Amerika geht, weil das ein zugrunde liegendes Thema ist. Also ein großes Thema ist hier, wie kann ich meine, dieses Genetikthema, spielen wir Gott, das ist ein bisschen der Science-Fiction-Aspekt hier, da verraten wir jetzt eben nicht alles. Das zweite Thema ist eben das asiatisch-amerikanische oder das Migrantendasein. Young trug eine kleine Brille und sein Haar war an der Stirn sehr kurz geschnitten. Das Labor, eines von mehreren, bot einen Ausblick auf das funkelnde Wasser des Hafenbeckens, in dem sich das feurige Herbstkleid der Bäume spiegelte. Gemeinsam mit Young würden wir die DNA von Viren untersuchen. Simian 40 Virus, SV40 genannt. Oder 40. Während er uns alles zeigte, hielt ich den Atem an. Aus Angst, das alles könne sich in Luft auflösen, wie ein Traum, wenn ich einatmete. Das Labor selbst war eng und überfüllt und staubiger, als es hätte sein sollen. Doch uns machte es Mut. In Youngs Labor fühlten wir uns zu Hause, zwischen den Mikroskopen und Zentrifugen, den Messbechern und Lösungen bei diesem Mann, der aus China kam. Als sie uns sahen, lächelte sein Team uns freundlich an. Wen stellte sich auf Englisch als Charles vor, was mich überraschte. Ich fragte mich, wann er entschieden hatte, sich Charles zu nennen. Woher hatte er diesen Namen überhaupt? Den Namen eines englischen Königs? Ich wurde von Mai zu May, ein Monat im Frühling, der Jahreszeit der Wiedergeburt und der Erneuerung. Young war der ideale Laborpartner, immer guter Dinge, niemals beleidigt. Wir unterhielten uns auf Mandarin. Er übernahm die Rolle eines Mentors, weil er schon seit einigen Jahren in Amerika lebte. Gelegentlich unternahm er Pilgerfahrten nach New York City und brachte Leckerbissen für uns mit. Anders als Charles wusste er ganz genau, was er kaufen musste. Während wir arbeiteten, ließ Young gerne das Radio laufen. Fröhliche Lieder, Liebeslieder. Es war kein staatliches Programm, keine Propaganda. Erst später wurde mir klar, dass es in Wirklichkeit doch Propaganda war. Für eine Art Leben, von der ich noch nicht wusste, wie man es lebte.
Mm.
Sie denkt,
das sind so krasse Geschichten.
Ja, also die allein die Flucht.
Auch Mai, wie die.
Die dramatische Flucht vor Mao.
Diese dramatische Flucht.
Und sie hat
den Mann, ihren geliebten Mann zurückgelassen. Er hat es schon.
Also die hat es richtig gut gefallen.
Mir hat es sehr gut gefallen und ich wollte noch mal kurz was über die Autorin sagen, weil das haben wir jetzt noch gar nicht, also ich kannte sie vorher nicht, ich glaube, es ist der zweite Roman.
Der zweite Roman, genau.
Und ich glaube, sie hat malaysischen Hintergrund, soweit ich weiß.
Sie ist in Malaysia geboren, glaube ich, aber sie ist, glaube ich... Mhm.
Und hier im Klappentext steht, also Texte, New York Times Book Review, The Guardian, Paris Review, und sie hat, das fand ich hier so interessant, 2018 gründete sie in San Francisco The Ruby, einen Arbeits- und Veranstaltungsort für Autorinnen und nicht-binäre KünstlerInnen. Rachel Kong lebt in Kalifornien. Aha, interessant, also dieser Ort, der interessiert mich natürlich sofort.
Sie kommt
nach Hamburg.
Heimann hat sie eingeladen.
Nicht das Literaturhaus, erstaunlich.
Du hättest sie jetzt im Nachhinein auch genommen, ne?
Ja, aber ich überlege, also ich habe aber, glaube ich, mit dem Verlag nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Mhm. Es ist irgendwie an mir vorbeigekommen.
Aber cool, Buchhandlung Heimann,
ja, macht am 13. Mai.
Ist ja auch ein gut, machen
Muss
ja auch
ich
gutes Programm.
Mal gucken, ob ich da überhaupt, vielleicht habe ich da ja Zeit, wann gehe ich da hin?
Da gehst du einfach mal dahin, genau. Was nimmst du mit? Oder was willst du sie fragen? Was willst du sie fragen, die Frau Kong?
Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, was ich sie fragen
würde. Ich würde sie natürlich fragen. Weißt du, was wir beide sie fragen würden? Ob sie, wie gut sie Ocean Vuong kennt. den anderen Asian American.
Oh Mann.
Oder?
als gäbe es nur zwei.
Nee, es gibt viel mehr, aber trotzdem in letzten
Endes. Es gibt so viele tolle, auch Celeste Ng, finde ich ganz großartig.
Ja, stimmt.
So Little Fires Everywhere beispielsweise.
Stimmt.
Ich will sie natürlich was zu ihrem Ruby-Ort fragen. Also wie sie den gegründet hat und wie sie den finanziert und was da eigentlich überhaupt passiert. Weil das Buch habe ich verstanden.
Ich nehme wieder mal mit, das werde ich hier noch öfter sagen an dieser Stelle wahrscheinlich, wie sehr diese US-Page-Turner mein Fall und meine Schwäche sind. Und ist ein bisschen wie amerikanische Serien gucken so.
Ja, absolut, absolut. Und ich fand, ich nehme mit, wie clever dieses Problem der Identität hier eingewebt wird. Dieses Buch beginnt so harmlos und ich habe das wirklich am Anfang erst unterschätzt. Und wie klug das aufgebaut ist und wie viele Geschichten da erzählt werden, das ist wirklich toll.
Es klingt so, als würden wir beide 8 Punkte geben.
Ich will 9 geben.
Sehr
ich habe jetzt gedacht, ich gebe jetzt immer ganz hohe Punktzahlen.
Also vollkommen.
Meine neue Strategie.
So löst du das hier. Du gibst 9, ich bin bei 8. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Und haben Sie keine Angst, die kommen super durch diese 500 Seiten.
Definitiv. Genau. Gutes Lesen, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.